This podcast is sponsored by Monarch.
Lifesaver.
Game changer.
The best thing to ever happen to my finances.
The people have spoken. Monarch makes personal financing a breeze.
Monarch is an intuitive, powerful, collaborative finance app that can help you save, budget, and keep your financial life in shape.
With Monarch, I can see my account balances, transactions, and investments in one place, so I always know what's going on with my money.
Whether you're saving for your first home, thinking about starting a family, your own business, or planning for retirement, Monarch is here for you every step of the way.
Gain clarity, confidence, and peace of mind with Monarch and manage your finances more effectively. See what thousands of people are saying about Monarch, the app Wall Street Journal voted the best budgeting app of 2024. Collaborate with your partner or financial advisor at no additional cost. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Großartig. Ich fühle mich schon ein bisschen wie ein Regisseur gerade. Gerade bei der Anmoderation, wo ich gesagt habe, wie es jetzt geht's los, habe ich gesagt, Achtung rollt.
Achtung, es rollt jetzt.
Achtung brüht.
Ui. Heute übrigens eine absolute Premiere in der Geschichte, in der langen Geschichte, in der prestigeträchtigen Geschichte von Alman Arabica. Wir haben heute einen halben Podcast vor der Aufnahme aufgenommen, ohne ihn aufzunehmen. Normalerweise läuft das so ab, dass wir in den Zencaster gehen und sagen, rollt.
Rollt und los.
Weil alles, was man sagen könnte, wäre verschwendetes Material.
Ja, aber wir konnten gerade das nicht aufnehmen. Also nicht, weil wir es nicht technisch konnten, sondern einfach, weil wir sonst verklagt werden.
Auf richtig.
Alles, was wir haben, weil wir gerade über Dinge gesprochen haben. Unreine Dinge, die Leute in Verruf bringen, Die ans Licht kommen, Bruder,
mein Kaffee dann ist kalt geworden, allein durch die Stimmung der Thematik.
Ja.
So eisig war das Thema.
Du hast dich nicht getraut, was zu sagen.
Nee, so eisig einfach, war das Thema.
Einfach weil du hier sitzt und denkst, Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert.
Das kann nicht wahr sein. Und dann guckst du weiter und denkst dir doch, es ist wahr. Aber ist egal. Wir können nicht darüber sprechen. Wir werden darüber sprechen in Zukunft. Aber noch nicht. Ja?
Nee.
Noch?
Also, nee.
Ja, nee, aber wir haben.
Möchte das jetzt hier einfach nein. Ich sage nein.
Nein? Aber das ist doch kein Konsequenz. Sag niemals nie. Sag, das ist ein
Jein. Ich sag ja auch nicht nie. Ich sag ja nein.
Das ist ein Jein. Für mich ist es ein Jein. Wird bestimmt nochmal Thema, könnte potenziell Thema sein, aber heute nein. Heute ist nämlich ein schöner Tag, heute ist der 24.11. In genau einem Monat ist Fasnacht, wie heißt das? Heiligabend,
Fasnacht? Heiligabend.
das heißt,
Ramadan vielleicht.
Wir sind so langsam, aber sicher in dem Bereich, wo es Zeit wird, auch mal etwas zu geben, weil Weihnachten wird. Und ihr wisst alle, geben ist seliger als nehmen.
Willst du jetzt hier schon spoilern, sagen wir? Nein, wir spoilern nicht.
Wir spoilern überhaupt nichts.
Nee, ich wollte es nur sagen, nicht, dass du jetzt hier anfängst.
Ich wollte damit auf unseren Patreon-Account aufmerksam machen, den wir seit dieser Woche.
Ach Gott, Alter, wir unterliegen dem. Wir unterliegen natürlich der kapitalistischen Knechtschaft der Banken und deswegen haben wir einen. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht wirklich, oder?
Es wird kein,
hast du eingerichtet?
Nee, ich habe von dem weißt du nichts, aber der wird, ich möchte trotzdem darauf aufmerksam machen, dass es den gibt. Nee, es gibt keinen, es wird auch keinen geben. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt.
Sag niemals nie, hast du gerade selber gesagt.
Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann kauft euch doch eine Firma und verschafft uns eine Partnerschaft. Das ist ein Glück.
Kauft euch Jakobs Krönung. Oder bei Chibo. Oder bei irgendeiner Indie-Plattform. Melitta auch. Irgendwas Kleines.
Marketing-Budget verbrennen wollen. Richtig.
Oder die einen erfahrungsreichen Gaumen brauchen, um eine gewisse Produktsorte unter den Mann zu bringen. Dann sind wir die richtigen Ansprechpartner.
Richtig. Ich rufe hier auch ganz aktiv dazu auf, das hinter dem Helm der Geschäftsführung zu machen. Wenn ihr Verfügung über Marketingbudgets habt, meldet euch. Ihr werdet dann nachträglich dafür einen Ritterschlag bekommen, weil es gibt absolut keine messbaren KSIs, die man hier in irgendeiner Form weiterleiten könnte. Aber wir werben in einer Qualität, die es sonst nur bei Marke XY Insert gibt. Ne?
Frage. Also erstmal herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem wahrscheinlich besten Podcast 2019, statistisch nicht erwiesen, aber auf jeden Fall besten Podcast kommenden Jahres. Das wird später nachgewiesen. Aber dazu hat uns gemischtes Hack hat uns zu viel Wasser abgegraben.
Wir sind bei Late Night Berlin gewesen, hast du das, um Promo zu machen für den Podcast von Klaas. Hast du das gehört?
Nee, ich hab keinen Fernsehanschluss.
Klaas macht, ich hab's auch nur über die mediale Welt des Internets in Erfahrung bringen dürfen. Gemischtes Hack war bei anscheinend, ich habe selber nicht gesehen, bei Late Night Berlin, das ist Faktum, aber die waren wohl da, um auf Klaas seinen neuen Podcast aufmerksam zu machen. Also könnte man über mehrere Ecken behaupten, dass Klaas aufgrund des Erfolges von Alman Arabica sich dazu entschlossen hat, selbst einen Podcast ins Leben zu rufen. Ich glaube, das ist eine Behauptung, die man so unterschreiben würde.
Wo wir wieder bei dem Thema wären, dass diese großen Podcasts für diese kleinen Mikro-Podcasts Werbung machen, wo wir wieder bei den Lästerschwestern wären, wo wir wieder aktuelle Informationen haben.
Haben wir das?
Naja, wir haben ja, ich weiß ja nicht, ob die allgemeine Zuhörerschaft, ich muss mich ja umgewöhnen, Zuhörerschaft da draußen unseren Twitter-Account verfolgt, also dein und meinen. Aber im Zuge des letzten Lästerschwester-Podcasts haben wir einen Shoutout bekommen. Zu Recht.
Ah, jetzt
und
weiß ich, gut.
Und sie wollten dafür Twitter-Beef, den haben sie aber nicht bekommen. Und darum haben wir 1280 Euro oder so an eine SOS Kinderdorf gespendet.
Richtig.
Die Gage förmlich.
Richtig. Wir haben, Stay hatte den Blitzeseinschlag, dass wir anstatt eine Gage an Lästerschwestern zu zahlen, doch lieber an eine wohltätige Organisation ihrer Wahl diese Gage überweisen. Das ist dann geschehen. Rob Bubble hat Stay geschrieben und dann haben wir den Bums voll gemacht, ne?
Genau. Und im Zuge, deswegen auch, sag niemals nie, im Zuge der weihnachtlichen, eurer weihnachtlichen Großzügigkeit könnt ihr an unserem Patreon-Account diese fehlende Summe ausgleichen.
Scheiß auf die Kinder, Bruder, das muss irgendwie wieder glatt. Nee, anderes Thema. Das ist sowieso alles steuerlich absetzbar, ne? Diese ganzen Wohltäter in der Influencer-Welt, seid euch darüber im Klaren, dass wir den Bums alles absetzen, ne? 100% ja, klar, davon.
Ja, natürlich. Darum ist es auch wichtig, dass das ein eingetragener, gemeinnütziger Verein ist.
Richtig. Und an dieser Stelle möchte ich betonen, wie gut ich es finde, dass Twitch offiziell mit BetterPlace.org kooperiert. BetterPlace.org ist nämlich die Plattform für wohltätige organisatorische Handhabung. Alle Charity-Events, die in Deutschland nicht über BetterPlace.org laufen, haben lieber eine richtig gute Ausrede dafür, weil einfacher ja, geht's
eigentlich nicht. Wie beispielsweise No Way For You. Hast du das mitbekommen?
Oh, Bruder, ich hab deinen Stream gesehen dazu und ich hab bei den Wörtern Charity und Fragen habe ich aufgehört zuzugucken, weil ich Angst um dich hatte. Und dann habe ich aber trotzdem noch so mit einem Auge und Ohr gelunscht, weißt du? Und dann hast du irgendwie gesagt, ja, ich schreib den jetzt einfach mal. Und dann dachte ich, oh Gott. Zum Glück.
Ja.
Er geht den Weg der Kommunikation sehr gut. Und dann habe ich direkt instant in Freddys Stream geschaltet und ich habe dann nur die Aussage gehört, naja, keine Ahnung, ich weiß, dass es nicht alles so gut organisiert ist, aber naja, was will man machen? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist so eine Thematik, mit der ich mich nicht. Das läuft wohl irgendwie über irgendwelche Geschäftskonten von seiner AO, schlag mich tot. Warte. Aber erklär es mir bitte.
Ja, bitte. Ich pass auf. Um die Zuhörerschaft abzuholen. Eine kurze Erklärung. No Way For You, gigantischer League of Legends Streamer. Grüße gehen raus. Super nett, super sympathisch. Mhm. Einfach einer der Guten. Also wirklich, wo ich das Gefühl habe, einer der Guten.
Bisschen der verdient naiv. Dasteht, wo er ist. Wirklich super, super verdient da, wo er ist. Ist mit Abstand der größte League Streamer in Deutschland.
Ja, und wenn ihr einen League of Legends Stream schauen wollt und dann Wissen aufnehmen wollt und eine sympathische Person hören wollt, dann No Way For You ist der richtige Ansprechpartner für euch. Das kann ich, ohne mich irgendwie in Neid zu versinken oder irgendwas Hinterfotziges zu meinen, so kann ich einfach so sagen, denn das ist so. Allerdings, mit Naivität kommen halt auch Probleme und ich glaube, das ist eins der Probleme. Ich habe davon gehört, in meinem Stream, als mich jemand vom No Way For You Moderationsteam nicht, aber jemand hat mich angeschrieben. Weißt du schon, dass No Way For You eine Spendenkampagne macht? Und ich so, es gibt nur einen Grund, warum Leute mich darauf hinweisen, dass eine Spendenkampagne ist. Dass es irgendwie nicht koscher ist. Also, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also habe ich mir das angeguckt und habe festgestellt, dass Folgendes passiert. No Way For You hat mit seinem Partner, der entweder ist das die Gaming, das Gaming-Haus, wo er gerade spielt oder so, ad hoc eine Charity-Kampagne gestartet für Team Trees. Das heißt, sie wollten einen eigenen Beitrag leisten, was ja lobenswert ist. Und diesen Beitrag wollten sie gebündelt abgeben. Und das ist der erste Fehler. Sie haben also den Anspruch gehabt, dieses Geld zu sammeln, gemeinschaftlich, um dann abzugeben. Und das ist der erste große Anfängerfehler, den viele machen. Damit es, und das ist das Ding, damit es größer und gigantischer wirkt. Das ist der einzige Grund, warum du sowas machst. Damit du selbst das Gefühl hast, hier sind nicht 5 Euro von mir und 10 Euro von dem und 15 von dem, sondern hier sind 20.000 Euro. Mhm. Insgesamt hat er, glaube ich, auch über diesen Tag oder diese Kampagne, ich weiß jetzt nicht, wie lange die genau ging, 25.000 Euro eingenommen. Soweit, so gut. Ich habe ihm eine Nachricht auf Twitter geschrieben, habe gesagt, hey Bruder, ich super geil, was du machst. Warum nutzt du das über ein privates PayPal-Konto? Warum ist das so unglaublich schwierig? Und wieso nutzt du nicht betterplace.org? Weil das ja halt eine gemeinnützige Organisation ist. Da kann man eine Kampagne aufmachen, da gibt's sogar Alerts und so weiter. Er hat mir geantwortet und mir gesagt, dass es schwierig ist und dass sie sich kümmern oder dass der Partner dann Treuhandkonto eingerichtet hat und da kann keiner ran. Stellt sich raus, lief wohl nicht so gut. Denn allen Informationen nach haben sie jetzt Probleme mit Leuten, die auf der einen Seite Geld zurückfordern, weil keiner eine Spendenkreditung kriegt. Dann haben sie Probleme mit dem PayPal selbst, weil das ein PayPal-Konto ist. Das hat das Konto eingefroren, weil es unklar ist, woher das Geld kommt. Geldwäsche.
Das ist real oder was, was du gerade erzählst?
Ja. Oh. Es ist unklar, woher das Geld kommt. Geldwäsche. Der Steuerberater von No Way hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie das rausgeht. Und jetzt schlägst du gleich die Hände über den Kopf zusammen. Die einzige Möglichkeit. Pass auf, die einzige Möglichkeit, da rauszukommen und es nicht zu versteuern, ist, 25.000 Euro, den Spendenbetrag, aus eigener Tasche in Vorleistung zu gehen,
ja.
Um das eventuell über das Treuhandkonto auszugleichen, um dann keine Steuern darauf zu zahlen, ist ein bisschen kompliziert und bedeutet auch, und das ist der nächste Punkt, das funktioniert nur, wenn keiner der Leute, die eine Spende gemacht haben, eine Quittung verlangt.
Richtig, weil du kriegst dann nur eine Quittung über diesen Gesamtbetrag von 25.000 Euro. Oh Gott, oh, das ist Clusterfuck. Ja. Das ist Clusterfuck.
Absolut. Und ich will nicht sagen, ich habe es gesagt oder ich habe es geahnt, aber das habe ich. Und ich habe mich ja verbessert, in Anführungsstrichen, und habe einen Kommunikationsweg gesucht, der nicht gleich auf Twitter heißt, ey! Aber ja, so ist es. Und hat nichts gebracht.
Ja,
hat nichts gebracht. Und jetzt ist. Und ich bin noch nicht fertig. Warte noch,
bevor du dein Fazit ziehst. Sei fertig.
Psst. Psst jetzt. Psst. Sonst heißt der Podcast bald Allmann. Und zwar, das Fazit ist, dass er so genervt ist, weil er logischerweise jetzt Nachrichten bekommt von Leuten, die sagen, du hast dich bereichert, was soll das? Blablabla. Logisch, ja, weil die Leute sind pisst. Das Fazit ist, dass er sagt, er wird nie wieder eine Spendenkampagne machen. Und so wie ich das mitbekomme, ist natürlich auch die Frage, wie viele von den Leuten, die da mitgemacht haben, werden nochmal eine Spendenkampagne mitmachen. Weil die ja den Eindruck haben, dass irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist sehr schwierig abgelaufen. Und damit wurde nachhaltig dem gesamten Charity-Prozess wieder geschädigt. Und das ist nach Streaming with Heart das zweite Mal, dass ich das mitbekomme in so einer Dimension. Und dann, so gern ich den habe, wirklich, ich glaube, wir haben klar gemacht, dass wir keinen Groll hegen gegen No Way, bin ich enttäuscht. Denn wie oft soll das noch passieren, bis die Leute endlich merken, wie sie das richtig zu machen haben? Was richtig. Zur Hölle ist eigentlich nicht in Ordnung?
Und das ist so einfach. Also es ist halt wirklich, ich habe ja guten Kontakt zu Nixterboy, zu Niklas. Und der hat ja damals über Second Wave mit Fischkorb und so diese BetterPlace.org Show auf Twitch gehabt. Wo die einmal im Monat, glaube ich, so diese Spendenshow hatten mit denen, haben ein eigenes Studio bekommen in Berlin. Und seitdem weiß ich halt, wie easy das ist, das Ganze mit betterplace.org zu organisieren. Es gibt Und das ist ein Aufruf an alle, die das irgendwie in dieser Influencer-Welt machen wollen. Es gibt keinen einfacheren, sichereren und vor allem auch durchsichtigeren Weg als betterplace.org, wenn ihr Charity machen wollt. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, weil alles andere bringt nur Probleme. Und ich glaube, dieser sehr gut gemeinte Stream von Freddy hat das mal wieder bewiesen. Also das ist ultra traurig, weil wie gesagt, Freddy ist halt wirklich jemand, dem ich niemals in irgendeiner Form irgendeine Böswilligkeit unterstellen wollen würde, weil er ist einfach einer der gutherzigsten Menschen auf diesem Planeten ist. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Org dahinter so ein bisschen die Organisation übernommen hat und die da den Fehler gemacht haben und jetzt sitzen die halt in der Scheiße, weil es ist nun mal wirklich super kompliziert. Warum ist so eine Spendenquittung überhaupt wichtig? Vielleicht für alle, die da nicht so in der Thematik drin sind. Wenn ihr eine Spende, die ihr leistet, steuerlich geltend machen wollt, was ihr könnt, und zwar unabhängig davon, ob ihr selbstständig seid oder angestellt oder arbeitslos oder sonst irgendwie, könnt das immer machen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass ihr da eine gültige Spendenquittung für habt. Und die,
ja, oder dass man unter einem gewissen Freibetrag, ich glaube von 200 € oder so ist oder sowas. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist auch aufs Jahr gerechnet. I don't know.
Ja, es ist gut möglich, dass es aufs Jahr gerechnet ist, aber du brauchst da eine Quittung, um auf der sicheren Seite zu sein. Und wenn die nicht geliefert wird, dann ist das ultra traurig. Also ultra traurig. Und wie gesagt, ich wünsch da Freddy und auch der Team, wie auch immer die heißt, irgendwas,
ja, Ad-Hoc ist oder so heißen.
Ad-Hoc, genau. Ich wünsche da auch Team Ad-Hoc alles Gute, dass sie das noch irgendwie geregelt bekommen, ohne dass die den Betrag versteuern müssen. Selbst wenn das so ist, diese 25.000 in Vorleistung ist, glaube ich, nicht das größte Problem auf diesem Planeten für Freddy. Das wird der mal gerade aus der Portokasse bezahlen können. Aber dennoch traurig, dass man so einen Weg gehen muss. Und fürs nächste Mal einfach betterplace.org. Insbesondere, da ja diese Team Trees-Geschichte gewählt worden ist. Also Team Trees kooperiert da ja sowieso mit. Und da gibt's elegantere Methoden, das zu lösen. Aber
ja, ob das,
Hut ab dafür, dass überhaupt 25, also das ist ein so großer Betrag wie 25.000 € von einem Streamer an einem Tag erwirtschaftet worden ist. Das ist großartig.
Ja, ich könnte jetzt noch länger drauf rumreiten und sagen und so, aber ich glaube, er weiß selber, wie schlecht das gelaufen ist. Und ich schließe mich einfach deiner Einschätzung an und hoffe, dass das nächste Mal einfach, also jetzt müssen wir es doch langsam verstanden haben, oder? Wie oft soll denn noch ein Shitstorm entstehen wegen so einer Scheiße? Ehrlich.
Ja, aber das
kann doch wohl nicht wahr sein. Und vor allen Dingen, wie viele Sponsoren soll ich deswegen noch verlieren? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, deswegen sage ich immer, wenn ihr euch neue Sponsoren sucht, immer Leute, die kein Deutsch sprechen, dass die eventuelle Shitstorms gar nicht einschätzen können. Dass du dann sagen
kannst, raus an Displayed in diesem Zusammenhang.
Ey, Bruder, Displayed ist, was die moralisch-ethischen Ansprüche an ihre Partner angeht, insane vorne. Also,
was?
Ey, Bruder, ich habe da Dinge gehört, da können wir dann, das muss ich dir danach noch sagen, aber ich kann dir garantieren, dass die da sehr weit vorne sind, was ihre moralischen Ansprüche angeht.
Okay, ich verstehe. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall schon verstanden. Ja. Werden wir danach nochmal drüber reden. Ja, aber ja. Nächstes Thema. Bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich mir ein Video angeguckt, was ich dann pausiert habe, weil Karl ins Cast-Programm reinkam und gesagt hat, stopp, ich bin da. Und dann hat er gesagt, ich hole mir schnell einen Kaffee. Aber das ist eine Kaffeemaschine, clevererweise direkt neben dem Rechner steht, kann man nicht nur da bei dem Brühvorgang zuhören, sondern er ist auch super schnell wieder da.
Unterm Stuhl ist die, ja.
Ja, ne, macht ja, irgendwo muss sie ja sein. Ne? Es ist wie so ein, macht ja auch Sinn. Ich habe ja auch überlegt, mir eine direkt herzustellen, das ist kein Joke. So einen richtigen Vollautomaten mit so einer Kamera würde sich perfekt eignen für ein Placement, aber ach, ich weiß
ich
nicht,
wollte, da bin ich kreativ also genug. Also ich, wenn ich eine Funktion an meiner Maschine hinzufügen könnte, dann wäre das definitiv so eine Brüh zu bestimmter Zeitfunktion.
Oh ja, so eine Smart-Maschine oder was?
So ein Smart-Ding oder so ein Teil, was ich einfach vorbereiten könnte. Ja, also genug Wasser drin und dann wache ich morgens auf und dann einfach über App Brüh los, Bruder. Weißt du, das wäre schon stark. Aber da ich sowieso.
Solche Automaten gibt es ja.
Ja, sowas gibt es, aber meiner kann das nicht. Aber das wäre so wirklich die einzige Funktion, die ich hinzufügen wollen würde. Das wäre schon großartig. Das würde mein Leben noch einfacher machen, als es sowieso schon ist.
An alle Böhnchen da draußen. Karl hört gerade nicht zu, weil ich flüster. ihr schickt mir mal bitte, weil ich brauche noch ein Geschenk.
Ist doch noch das denn?
Ihr schickt mir mal bitte den Link zu diesem Automaten, wenn ihr sowas kennt. Ich brauche noch ein Geschenk. Schickt mir das mal. Sorry, wir hatten eine Störung, Tunnel.
Bist du wieder da?
Ja, ja, ich bin wieder
da. Sehr gut, sehr gut.
Auf jeden Fall, ich habe so einen Automaten auch nicht, aber wer weiß, vielleicht liegt der ja mal unter deinem Kopfkissen, wenn du deine Zähne nach unten legst.
Also. Oh, meine Zähne. Halber Harald Meyer.
Ah, oh, ja, geil. Was ist denn jetzt eigentlich? Ich muss das mal hier ansprechen. Normalerweise würde ich diese Stream-Sache nicht hier machen, aber wann ist denn unser großer Kampf?
Also ich habe das Spiel habe ich mittlerweile gefunden. Das war noch in der Kiste der Dinge. Aber ich habe noch keine PlayStation. Take ist noch nicht dazu bereit gewesen, mir eine zu schicken. Die haben eine da und da ist auch schon die Kontaktaufnahme für über eine Woche da gewesen. Aber deswegen nochmal ein Public Call-out an mein Management oder Arbeitgeber. Kommt endlich in die scheiß Pötte, sonst wird's ungemütlich. Ich muss gegen Harald Meyer antreten. Das ist wichtig.
Ja, nicht nur wird das ungemütlich für die, sondern es wird auch weiter ungemütlich für dich, wenn ich noch weitere Tage Training habe. Ne? Also langsam komme ich so wieder rein und mittlerweile nennen sie mich im Online-Chat schon die Zahnfee.
Das ist ja eins der großartigsten. Also ganz ehrlich, ne, ich glaube, einer der Hauptgründe, diese UFC-Streams zu betrachten, sind diese unglaublich guten Nicknamen, die da von den Chat-Teilnehmern geteilt werden. Das ist wirklich großartig.
Ja, ja. So wie beispielsweise Harald die Zahnfee Meier.
Ja. Oder ja. Harald, für mich ist Sex mehr als nur ein Hobby, Meier.
Ja, für die Leute, die es nicht verstehen, UFC3, gerade sehr populär in meinem Stream. Hallo übrigens für Leute, wir sind zwar 20 Minuten schon drin, aber wenn Rappable zugehört hat, hallo, ich bin Stay. Und du bist?
Ich bin der Karl.
Ja, alles klar. Wir müssen das immer mal mit einfließen lassen, damit die Stimmen so langsam sich an den Namen rantasten. Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich habe, du bist dann dazugekommen und der Kaffee lief und ich habe ein Video geguckt und das klang relativ ernst tatsächlich. Und das wollte ich mir gerne von dir erklären lassen. Und zwar, warum Mrs. Vlog umziehen wollte oder umziehen musste. Super ernstes Video in den ersten 2 Minuten, die ich gesehen habe. Es geht 16 Minuten. Karl, erklär mir mal bitte, was da los ist.
Ultra der Clusterfuck. Als ich das gehört habe, habe ich mir halt echt, also du wirst das nachvollziehen können, aber über die Thematik können wir dann nach dem kurzen Abholen des Inhalts ein wenig diskutieren. Und zwar hat die den entscheidenden Fehler gemacht, relativ am Anfang ihrer Zeit, wo sie in diese Wohnung reingezogen ist, also wieder laut eigener Aussage die erste eigene Wohnung, ihr kreativer Safe Place, das Ding, was die immer haben wollte, hat die eine Roomtour gemacht. Und mal wieder bewiesen, dass Roomtours eine scheiß Idee sind, weil die hat aus ihrem Fenster rausgefilmt und hat wohl den Dom gezeigt. So, ey, ich habe einen geilen Ausblick hier, hier ist der Dom. Im Internet gibt's ein paar abgefuckte Wichser und sie hat wohl nach diesem Video laut eigener Aussage hunderte E-Mails bekommen oder Nachrichten bekommen, in denen drin stand, ja, aber du weißt schon, dass man relativ gut jetzt einfach anhand der Entfernung und der Häuserblöcke zwischen dir und dem Dom abzählen kann, wo du bist. Und dann hat's auch nicht lange gedauert, bis die dann die ersten Adressen zugeschickt bekommen hat, die dann auch gestimmt haben. Und dann ging es weiter, bis sie dann die ersten anonymen Briefe hatte, ohne Briefmarke, die dort per Hand eingeworfen werden mussten. Und das Ganze ging noch weiter. Da waren dann richtige creepy Nachrichten dabei nach dem Motto, also so diese richtig abgefuckte Stalker-Scheiße. Also nach dem Motto, ey, du sendest mit deinen Blicken Aufforderungen und dann ein ganz krasser Fall war, dass der Typ sie wohl wirklich aufgesucht hat, heimgesucht hat und dann als der Nachbar unten rein ist, mit in den Hausflur ist und dann von morgens 11 an den ganzen Tag bei ihrem Hausflur war, sich da richtig eingenistet hat, Schuhe ausgezogen und sich dann auf die Treppe gesetzt, in regelmäßigen Abständen geklopft hätte, bis dann irgendwann von Kelly ein paar Freunde vorbeikamen, die das dann auch gefilmt haben, das hat sie dann auch gezeigt, und gesagt haben, ey Bruder, du weißt schon, dass das hier also Hausfriedensbruch ist und dass das eine scheiß creepy Aktion ist, die du bringst. Und er sagte so, ja, aber das Risiko muss ich eingehen. Ich bin mir sicher, dass sie das anders gemeint hat. Wenn sie Nein sagt, meint sie Ja und so ein Scheiß. Und das führte dann dazu, dass 7 Polizeibeamte...
Warte mal, das Video wurde gezeigt?
Ja, ja, die hat das Video gezeigt. Also sie hat natürlich, die hat den Typen komplett verpixelt und die Stimme verstellt, aber sie hat das Video gezeigt, also Bildmaterial gezeigt, dass du wirklich sehen konntest, dass der Typ ohne Schuhe im Flur saß und der Freund von Kelly sie darauf angesprochen hat. Und um da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Er hat sich jedenfalls dieses Hausflurs nicht, sie ist nicht aus dem Hausflur raus und mussten dann 7 Polizeibeamte, haben den dann irgendwann raus geschleppt und mit Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Und das ging dann irgendwann so weit, dass sie komplett paranoid geworden ist, zu Recht dann halt auch, dass sie mit keinen nicht verifizierten Accounts mehr im Internet kommuniziert, dass sie die Tür nicht mehr aufmacht, dass sie Angst hat, wenn es klingelt, dass sie Bedrohungen bekommen hat, von sexuellen Übergriffen bis zu handgreiflichen, gewalttätigen Übergriffen, die da angedroht worden sind. Und sie hat komplett die Kontrolle über diese Situation verloren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, in erster Instanz, ja, warum bist du nicht einfach weggezogen? Also warum bist du nicht schon viel früher weggezogen? Und sie hat das Ganze so indirekt auf einer Metaebene beantwortet, dass das halt so ihr absoluter Traum ist. Also diese Wohnung war so ihre absolute Traumwohnung, komplett zentral in Köln, die Freunde in greifbarer Nähe. Und sie hat so eine soziale Bindung, nicht nur zu dieser Wohnung, sondern auch zu den Leuten im Umkreis, dass die nicht eingesehen hat, auf das zu verzichten, weil ein paar perverse Idioten nicht wissen, wann Schluss ist. Jetzt musste sie die Entscheidung treffen, weil es Überhand genommen hat und ich kann das nur nachvollziehen und ich finde es creepy und ich finde das verwerflich und sie hat selber gesagt, es war naiv und dumm, überhaupt so eine Roomtour zu machen, aber es ist nun mal passiert und was willst du tun? Wenn es einmal draußen ist, dann ist es draußen, das hat sie auch gesagt, wenn einmal etwas im Internet ist, dann kriegst du es nur sehr schwer wieder raus, so gut wie gar nicht kriegst du es raus. Und jetzt ist er halt am Arsch, ne? Also muss dann halt wirklich jetzt umziehen und weg und raus. Und sie sah auch komplett fertig aus innerhalb dieses Videos. Also es ist halt eine Thematik, die ihr komplett nahe geht, zu Recht auch. Und ich hatte da wirklich großes, großes Mitleid mit ihr, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wie sie sich fühlen muss. Und das ist nicht schön, Mann.
Also ich habe, wie gesagt, nur die ersten 2 Minuten gesehen und habe nur diese Einleitung mitbekommen und ich habe schon gemerkt, dass es ein sehr emotionales Video ist. Und ich persönlich, keine Ahnung, ich habe jetzt Mrs. Vlog ewig nicht verfolgt und so wie es aussieht, hat die auch nicht wirklich was gemacht. Einfach weil dieser Moment da war, also diese Situation, aber holy fucking shit. Also die Leute fragen sich ja, warum du und ich so paranoid sind, was so ihre Privatsphäre angeht. Ich beziehe es erstmal nur auf mich. Was so Privatsphäre angeht, ist es halt extrem sensibel, weil die Leute, die da draußen sind, die abgefucktesten Leute sind, die du dir vorstellen kannst. Es ist, das Internet bietet dir die Möglichkeit, es wird noch schlimmer, also ich will jetzt keine Angst schüren oder so, da bin ich auch nicht für. Aber bei großen Streams oder Streamern oder Influencern oder Content Creatorn, nennt es wie ihr wollt, empfehle ich, nichts Privates nach draußen zu geben. Nichts, egal was ihr macht, niemals. Niemals. Wo ihr wohnt, wo ihr lebt, mit wem ihr Kontakt habt, was eure Freunde sind und so weiter und so fort.
Klarname, alles. Also das ist also legit, wenn ich Riot hat ja damals meinen Namen veröffentlicht, weil damals habe ich noch nicht die also ich war halt Profi-Coach im E-Sport und das ist so eine Masche von Riot, dass die halt immer den kompletten Klarnamen damit angeben, deswegen habe ich da nie einen Hehl draus gemacht, weil das Riot für mich gemacht hat. Im Nachhinein einer der größten Fehler, den ich hätte niemals zulassen dürfen, nicht weil mir da jetzt irgendwie krass was passiert wäre, sondern einfach weil, wie du schon gesagt hast, versucht, so viel Privates aus eurem Online-Auftritt rauszulassen, wie nur irgend möglich. Weil es gibt immer abgefuckte Leute, die euch ans Bein pissen wollen. Die wird es immer geben. Je polarisierender dein Content, desto mehr Abschaum will sich irgendwie an deinen Nacken klammern. Das gilt jetzt so für die männliche Abteilung. Für die weibliche Abteilung ist das noch ein bisschen krasser, glaube ich. Weil die müssen nicht nur mit etwaigen Hatern umgehen, sondern auch mit diesen Spackos, die da auf dieser sexuellen oder romantischen oder fanatischen Seite einschlagen. Das ist bei denen, glaube ich, nochmal deutlich krasser als bei Männern.
Definitiv.
Und je mehr ihr da rausgeht, desto einfacher ist es für diese Leute, die dann Zeit haben und Langeweile. Und ein Grund, also einer der Gründe, warum die Schweiz so attraktiv war, ist, dass du in der Schweiz kannst du keine öffentliche Behörde anrufen und deine deine Adresse rauskriegen. Du musst dich natürlich vorher, also du kannst da selber anrufen und kannst dich da aus allen Registern streichen lassen. Also du kannst so ein Vermerk bei dir hinterlegen, gib meine Adresse niemals raus. In Deutschland arbeitest du beim Finanzamt oder bei irgendeiner anderen Behörde. Es ist relativ einfach, an die Adresse ranzukommen, wenn man den Klarnamen hat, ne? Und ja, es ist beängstigend und es ist krank, dass man sich über sowas Gedanken machen muss. Aber then again, es ist 2019, natürlich muss man sich über sowas Gedanken machen. Und ja, Kelly hat da den Preis zahlen müssen. Übrigens, die Roomtour, die besagte Roomtour, war vor 3 Jahren. Ich korrigiere mich hier sehr, sehr gerne, wenn das falsch ist, aber ich habe jetzt gerade mal reingelunzt. Die hat vor 3 Jahren eine neue Wohnung, einen Vlog rausgebracht. Und das sieht schon verdächtig nach dieser dachschräge Wohnung aus, die auch in dem Warum ich ausziehen musste Video hier zeigt. Das heißt, Internet, im schlimmsten Fall sprechen wir von 3 Jahren, die hat über sich ergehen lassen müssen.
Also, also sie wirkt auf mich auch nicht wie die härteste Frau, ne? Also manchmal hat man so seine oberflächlichen Einschätzungen, aber sie wirkt auf mich auch nicht wie eine harte Frau. Also wie eine, ich will jetzt nicht widerstandsfähig sagen, aber sie macht einen sehr emotionalen Eindruck. Und ich glaube auch, dass das ein Ergebnis von diesen Jahren von potenziellen Drohungen und so oder potenziellen von dieser Paranoia und diesem ganzen Ereignissen ist. Es ist super. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie abgefuckt diese Scheiße ist. Und ich kann das nicht mal mansplainen, weil ich halt nicht in der Position bin, in der ich noch reizvoll irgendwie auf Wichser im Internet. Also ich sag's jetzt mal mit so direkt wie ich es kann, ne? Aber solche Leute sind wirklich die unterste Gesellschaftsschicht, deren geistige Gesundheit nicht, also ich weiß nicht, ob es geistige Gesundheit ist, aber es ist halt so abscheulich und widerwärtig, was man da Leuten antut, weil man selbst nicht mehr weiß, was Grenzen sind und das dann auf irgendeinem Mental Stable, also da muss ich mich echt zurückhalten, hier nicht zu irgendwas aufzurufen, weil ich verstehen kann, was das für eine Angst auslöst, ja, also was ich kann es nicht nachvollziehen, weil also geschlechtertechnisch, ja, aber ich kann mir vorstellen, in was für einer Situation man welchen Ängsten ausgesetzt ist. Und wenn dann so ein Motherfucker in deinem Flur steht, in deinem Hausflur, sich die Schuhe auszieht, klopft und klingelt und sagt, wenn die Nein sagt, dann meint die Ja, dann muss ich glaube, ich hätte mich vergessen. So. Also wenn ich in dieser Situation wäre, ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber ich glaube, ich hätte mich vergessen. Ich glaube, ich hätte den selbst da rausgebracht.
Ich glaube so. Also ich kann das voll nachvollziehen. Wie gesagt, also Gewalt ist nie eine Lösung. Es ist nicht nur nicht die letzte Lösung, sondern es ist halt wirklich nie eine Lösung.
Nie eine Lösung, ja.
Aber das sind halt so wirklich die Momente, wo es dann aussetzen würde. Weil ich meine, wir waren beide schon in Situationen, wo uns Leute im Internet mit Dingen gedroht haben. Ich glaube, da gibt es noch unterschiedliche Instanzen. Auch unterschiedliche Instanzen der Wahrnehmung von solchen Drohungen. Es fängt dann halt bei dem Einfachsten an. Also so traurig das klingt, das geht natürlich alles nicht. Das ist alles wirklich sehr, 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 sehr schmutzig, sowas überhaupt zu machen. Aber in YouTube-Kommentaren, im Twitch-Chat oder du kriegst eine Direktnachricht irgendwo mit unschönen Drohungen drin. Ich glaube, da gibt's nur sehr, sehr wenige, die das zum Glück noch nicht erleben mussten. Aber wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann hat man sowas mit Sicherheit schon mal irgendwo auf eine Form wahrnehmen müssen. Und die krasseste Instanz, die ich mir vorstellen kann, was diese Drohungs- und Bedrohung oder Stalking-Ebene angeht, ist eben Jemand steht vor deiner scheiß Haustür, privat, in deiner privaten, vor deiner privaten Wohnung und klopft. Um dir, um was auch immer der da wollte. Das ist halt, das ist so die, das ist das Krasseste, was ich mir vorstellen kann. Das ist das absolut Krasseste.
Ja.
Und du weißt, wie unangenehm das ist, wie unangenehm man sich fühlt, wenn man irgendwo auf öffentlichen Veranstaltungen ist, erkannt wird und bemerkt, dass man, dass da halt Leute sind, die einen verfolgen. Das ist meistens nicht böse gemeint, ne? Das sind irgendwelche, also ich nenne es ungern Fans, aber es geht halt in diese Richtung Fan, die halt Nähe suchen und dann halt hinterhergehen. Aber das ist schon maximal unangenehm.
Mm.
Und dann auf dieser Stalking-Ebene, mir das überhaupt vorstellen zu müssen, da kriege ich Gänsehaut und das ist ganz ekelhaft. Also wie, also ich wünsche Kelly wirklich von Herzen alles Gute, dass die in ihrer neuen Wohnung dort Frieden findet. Weil ich glaube, so eine Art von Terror und Bedrohung und innerer Unzufriedenheit hat kein Mensch verdient. Und Kelly halt erst recht nicht. Die soll da wirklich glücklich werden. Die soll mit dieser Roomtour Scheiße aufhören. Die hat inhaltlich so viel mehr zu bieten, als ihr Apartment zu zeigen. Das ist natürlich ein Trend, dass du immer, und das ist auch gefährlich an dieser Geschichte, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo es Mode wird, sein eigenes Leben so transparent wie möglich für den Zuschauer zu gestalten.
Das ist schon längst passiert, Alter. Das ist doch gang und gäbe.
Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da mal eine Reportage drüber gesehen, dass man anhand von Instagram-Stories bei sehr, sehr vielen Leuten nicht nur den kompletten Tagesablauf dokumentiert nachverfolgen kann, sondern auch den Aufenthaltsort. Man könnte diese Leute mit relativer Einfachheit 100%ig nachverfolgen. Man kann die Gewohnheiten herausfinden.
Ja.
Muster.
Allein, dass die Leute ihre Autos zeigen und die Kennzeichen und dann wird mir halt schon übel. Alter, da denke ich halt schon, Bruder, wenn du beispielsweise extrem Lambo fährst oder wenn du einen Mercedes, was auch immer fährst und das zeigst, Bruder, was glaubst du, wie viele Leute in deiner Umgebung dieses Fahrzeug fahren? Und was glaubst du, was die als erstes herausfinden? Also das ist so, und dann fährt er in irgendeine Einfahrt, weißt du? Und dann fährt er in irgendeine Garage und dann ist 1 und 1 einfach 2. So, und dann ist das so schnell geleakt, so das ist so
fahrlässig. Das hat Bibi mal gemacht. Hast du das bei Bibi mitgekriegt? Bibis Beauty Palace?
Nee.
Ultra beängstigend. Da hat Bibi, auch wieder Zeitalter Instagram, Bibi hat wohl auf der Straße ein Skateboard gefunden. Bei sich in der Nähe. Und dann hat die eine Instagram-Story gemacht, wie sie auf diesem Skateboard steht und gerollt ist. Also alles, was du gesehen hast, war das Skateboard und Bibis Füße. Und dann hat die Mutter des Sohnes, dem das Skateboard gehört, ihr geschrieben.
What the fuck? Wie, was hat die geschrieben?
Naja, ich wusste gar nicht, dass du bei mir in der Gegend wohnst oder so ein Scheiß. Weißt du? So nach dem Motto.
Oh. Bruder, die haben jetzt halt auch Kinder, ne? Die erwarten jetzt
Die sind ja
Kind.
Umgezogen. Die sind ja jetzt umgezogen. Also die haben ja erst gestern oder vorgestern ihre nächste Roomtour released. Unsere neue Wohnung. Ich bewundere, also eine Person, die ich, was das angeht, wirklich bewundere, ist Stefan Raab. Also Stefan Raab hat es geschafft, sein privates Leben. Sein privates Leben 100%ig aus der Öffentlichkeit zu halten. Weil wenn du Bildreporter bist oder in der Klatschpresse unterwegs, dann ist, glaube ich, beim Einstellungsgespräch kriegst du schon die Unterlassungsklagen von Stefan Raab vorgelegt.
Ja. Ach so, übrigens, wenn sie versuchen, Stefan Raab zu finden, hier ist die ungefähre Strafe. Das müssen sie in dieser Zeit bezahlen und dann ist dann hier doch die Kündigung und das kriegen sie in der Reihenfolge. Also lassen sie es.
Nee, erst die Kündigung und dann sie zu, ne?
Ich glaube,
wenn du irgendwas von Stefan Raab veröffentlichst, dann bist du finanziell für dein Leben gefickt. Und das hört sich jetzt im ersten Moment hart an, da gibt es bestimmt viele, die sagen, ja, aber er ist doch Teil des öffentlichen Lebens, er muss sich das ja gefallen lassen, dass die Leute Interesse an ihm haben. Und dann denke ich mir, nein. Die Leute haben ja, Also die können ja Interesse haben und die sollen auch bitte mitverfolgen, was Stefan Raab macht, aber das, was er preisgeben möchte. Und wenn seine Familie aus absolut hundertprozentig nachvollziehbaren Gründen dazugehört, zu dem Bereich, den er nicht preisgeben möchte, dann ist das das Recht von Stefan Raab als Person im öffentlichen Leben, unabhängig seiner Position oder dem Verdienst oder sonst irgendwas. Niemand hat das Recht, in die Privatsphäre eines anderen einzudringen, wenn das nicht gewollt ist. Man kann die Leute, also wirklich, es gibt ja mittlerweile Internetstars, Instagram-Stars, die, bei denen siehst du halt morgens, wenn die einen Schlüpper anziehen, ne? Der weiß da alles drüber. Aber dann haben sie es auch nicht anders verdient, ne? Aber so bei solchen Leuten, wenn du wirklich merkst, okay, die haben da kein Interesse dran, dann lass die in Ruhe. Genauso wie ich, Montana Black ist ja jemand, der einen besonderen Stolz hat in seiner Heimat. Also der ist ja komplett 100%ig stolz auf Buxtehude. Mit Postleitzahl-Tattoo in der Fresse und allem drum und dran. Und der würde, glaube ich, unter keinen Umständen da wegziehen. Und wenn man das weiß, und das ist ein Trend, der derzeit aufrollt, mittlerweile fährt da jeder hin. Also, ich habe letztens ein Video gesehen, ein Tag im Leben von Montana Black, und dachte mir, Unge hat drauf reagiert, das wird schon sehr lustig sein, ne? Klicke es an und legit alles, was in diesem Video passiert, ich habe es die ersten 3 Minuten geschafft, dann musste ich es ausschalten, war, dass da ein Lappen nach Buxtehude gefahren ist, um bei Mehmet Döner zu essen und dann an die Spots zu gehen, wo Montana Black ist. Also es ist wirklich humoristisch auf einem sehr, sehr niedrigen Level, und er ist einfach nach Buxtehude gefahren. Und ich glaube, dass diese Pilgerfahrten zunehmen werden.
Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und es wird passieren. Ist die Frage nur, wann es passieren wird. Wir haben alle prophezeischen Maßnahmen, die ich in dieser Richtung hatte, sind irgendwie so mal vorgekommen. Ich bin gespannt, wann der erste Influencer auf Basis eines fanatischen Fans, auf Basis einer gestörten einsamen Gestalt, die auf seinen Content gestoßen ist und auf Basis des Problems mit der Privatsphäre jemanden umbringt.
Ich hoffe, dass es nie passiert.
Ja, aber es ist unausweichlich. Die Entwicklung ist unausweichlich. Guck dir das alles an.
Es gibt ja ein paar Fälle, wo es schon wirklich sehr nah dran ist, also sehr nah. Es gibt einen stark übergewichtigen YouTuber, ich glaube, du weißt, von wem ich spreche, der ja auch absolut überhaupt kein Privatleben mehr hat, der ja quasi 24 Stunden umlagert wird. Und da ist es schon sehr nah dran. Also das ist nicht lebensverändernd oder lebensbeeinflussend, sondern es ist auf einem Level, dass es nicht gesund ist. Und ja, in der Welt der Prominenz ist das, also in der Geschichte von prominenten Menschen ist es ja schon vorgekommen, dass fanatische Fans, Stalker, eben ihr Objekt der Begierde haben Leid angetan, also in körperlicher und dann auch oftmals in finaler oder fataler Art und Weise. Und ich hoffe, dass es nicht passiert, aber wie du gesagt hast, ich meine, die Chancen stehen gut, dass wir das noch in unserer Lebenszeit erfahren werden, weil die Leute sehr unvorsichtig sind mit ihrer Privatsphäre. Sie sind unvorsichtig mit dem, was sie preisgeben. Sie geben dem Zuschauer, und das ist ja ein weiterer Faktum. Das ist ja noch ein weiteres Problem in dieser Endlosschleife der Fehler, die gemacht werden. Die geben den Leuten das Gefühl, dass sie befreundet sind, dass sie Familie sind, dass sie zusammengehören, dass es ohne einander nicht geht. Die kreieren sich ja ihre Verrückten.
Weißt du, Frankenstein-mäßig, ja.
Mhm. Ja, wenn du dich in ein Video setzt und du betonst 14 Mal in den ersten 2,5 Minuten, wie sehr du doch jeden Einzelnen da draußen liebst, und die machen das mittlerweile nicht mehr auf dieser verallgemeinerten, ich liebe die Community, sondern richtig mit dich, mein Freund, so dich, du, der da gerade zuschaut, die kreieren sich ihre Monster selber, Mann. Die versuchen natürlich auf einer sehr, sehr berechnenden und monetären Art und Weise, aber die versuchen diese Wand, diese Distanz, die zwischen Content Creator und Zuschauer steht, die versuchen die bestmöglich selbst zumindest fiktiv niederzureißen, und dadurch schaffen die sich halt diese Verrückten, die es dann auch wirklich niederreißen, weißt du?
Ja, ich stimme zu, das hat sich auch so entwickelt, und es ist auch ganz gefährlich, gerade in diesem Zeitalter dieser Einsamkeit. Die Leute sind ja, der Grund, warum das Internet so populär ist und die sozialen Medien und Streams und YouTube, ist, weil die Leute immer einsamer werden. Die Leute kommen nach Hause von ihrer Arbeit. Ich thematisiere das so oft in meinem Stream. Aber die Leute kommen zu Hause von ihrer Arbeit, sind dann da, essen was, machen sauber oder räumen irgendwas auf und dann sitzen die da. Weil sie haben einen langen Job, sie haben kaum noch Kontakte, Freundeskreis ist weg. Hast vielleicht einmal jemanden, der am Wochenende Zeit hat, weil die Rest der Familie ist oder der Rest der Freundschaft hat, Freunde hat irgendwie Kinder und so ein Scheiß. Und die Leute haben ja immer weniger Kinder, außer die richtig dumm. Ja. sind die dann einsam und dann suchen die Content auf, mit denen sie sich halt identifizieren. Und oft identifizieren sie sich nicht mit dem Content selbst, sondern mit der Person dahinter. Das ist ja ein entscheidender Faktor. Das ist ja auch das Ziel jedes Content Creators, dass du die Bindung zu dir und dem Zuschauer hast, unabhängig davon, was du machst. Das heißt, ob du nun Bungee-Jumping gehst oder mal wieder ein Minecraft-Video spielst, Hauptsache der Typ ist da. Das bedeutet nämlich Erfolg. Was das aber auch bedeutet, ist, dass Leute dich glauben zu kennen. Und je mehr Privates du nach außen kehrst und je mehr Leute glauben, dich zu kennen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand dabei ist, der das nicht mehr auseinanderhalten kann und der wirklich denkt, dass du sein Freund bist. Ja, es gibt da so viele internationale Fälle, unglaublich.
Das ist ein so unglaublich schmaler Grat. Das ist ein so unglaublich schmaler Grat, auf dem du dich bewegst, weil auf der einen Seite möchtest du natürlich, dass die Leute sich an dich gewöhnen. Du möchtest, dass sie einschalten, wenn du täglich überträgst. Die wollen, dass pünktlich zur selben Zeit du auf dieses YouTube-Video klickst. Das wollen die. Aber auf der anderen Seite willst du nicht, dass die Leute dir schicken, dass sie sich aufhängen, weil gestern kein Video kam. Das ist vorgekommen im Daily-Vlog-Bereich. Es gibt sehr, sehr viele Fälle von Leuten, die Daily-Vlogs gemacht haben und da wirklich ihr komplettes Leben offengelegt haben. Und dann kommt mal ein Tag nichts und die Leute drehen komplett am Rad. Und dann wird aus Liebe, das ist ja der kürzeste Weg überhaupt, ne? Da wird aus Liebe sehr schnell Hass. Super schnell. Ja. Und das ist super gefährlich, weil ich kenne das selber. Ich hatte diese Beratungsgespräche, ne, wenn du mit Agenturen arbeitest und dann wird drüber geguckt, was könnte man an deinem Content, an deinem Auftritt optimieren. Und das Erste, was mir gesagt worden ist, und ich verstehe es, aber dann verstehe ich es auch wieder nicht, ist, naja, du bist viel zu inaktiv, was Twitter und Instagram und so angeht. Du musst doch viel mehr bringen. Wenn du morgens mit deinem Hund rausgehst, dann poste das, dann zeig das. Und die Leute wollen das sehen. Ich denke mir, ja, die Leute wollen das sehen. Aber ich will nicht, dass die Leute das sehen. Verstehst du?
Ja, ja.
Ich meine, auf der einen Seite natürlich, du bist dumm. Du streichst dir damit selber einen großen monetären Bereich deines Lebens. Weil du diese Plattform optimal dafür nutzen kannst, um eben das kleine, noch nicht monetarisierte deines Lebens zu monetarisieren. Du kannst Reichweite aufbauen, die Leute wissen, ja, morgens macht er das und das und das und das und das und ich gucke da gerne rein. Und es geht ja darum, die Leute auf so vielen Plattformen wie möglich zu überzeugen. Und das ist alles sinnig und stimmig und die Leute haben damit auch recht. Ja, das sind Leute, die haben Ahnung von dem, was sie machen. Die wissen, wie Marketing funktioniert. Die wissen, wie man eine Brand verkauft und bildet. Aber die Frage, die man sich da stellen muss, und ich glaube, da sind wir beide auch ein Stück weit aufgrund unseres Alters an dem Punkt, dass wir da einfach nicht mitmachen, ist, ich möchte nicht, dass diese Leute sehen, wo ich mit meinem Hund rausgehe. Ich möchte nicht, es gibt das Streamingzimmer, das Büro, das sehen die Leute, alles darüber hinaus, nein, das ist privat, da habt ihr nichts zu sehen. Vielleicht mal den Fernseher abends, weißt du? Aber das ist alles. Und das ist bewusst und das ist auch gut so. Und das ist das Stückchen Privatsphäre, wobei das bei uns dann auch ein sehr, sehr großes Stückchen ist, dass man sich nehmen muss, um eben sowas bestmöglich zu verhindern.
Ja. Es ist, Jesus Christ. Also es ist, ich sitze in einer ähnlichen Position. Ich habe es auch mal versucht, hier so ein bisschen Instagram und so. Aber das Ding ist, Instagram ist die Plattform, die wahrscheinlich nicht für mich geeignet ist, weil es auf Instagram darum geht, dein Leben zu teilen. Und das Leben teilen macht es so, das Leben teilen ist so normal geworden. Aber ich fühle mich manchmal wie ein abgeschirmter Eremit, wenn ich es nicht will. Also so, Ich verstehe auch nicht, wie es so normal geworden ist irgendwo. Natürlich ist das eine Entwicklung, ist nicht von heute auf morgen passiert. Aber ich verstehe nicht, wie man das, ich verstehe nicht, wie man seinen Tagesablauf filmen kann und ich verstehe nicht, wie man den mit tausenden Menschen teilen kann, weil das ja dein Geld. Bereich ist so. Das ist, aber Geld kann das,
doch, Geld? Ja, Geld. Die Leute kriegen, und wenn du jung bist, dann bist du für solche Sprüche super empfänglich. Es wirkt komplett anders, wenn dir ein Marketing-Experte Mitte 20 erzählt, dass du dein Leben monetarisieren musst, wenn du Anfang 20 bist. Das wirkt überzeugend. Du machst dir über die eventuellen Konsequenzen keine Gedanken. Du siehst nicht weiter als Instanz 1. Und zwar Instanz 1 ist, ich veröffentliche alles, was ich mache. Und dann gebe ich der Agentur die Möglichkeit, das Veröffentlichte zu monetarisieren. Das ist die Instanz, die gesehen wird. Und die wird durchgezogen, weil die Leute nicht weiterdenken. Die denken eben nicht auf Ebene 2. Wenn ich alles von mir preisgebe, gibt es nichts mehr, das ich verheimlichen kann. Und mit
oder
verheimlichen,
was ich für mich selbst habe dann, ja.
Mit verheimlichen meine ich noch nicht mal, okay, da ist halt irgendein großer Clusterfuck, der da im Hintergrund, nein, das ist ja Schwachsinn. Mit verheimlichen meine ich, wo wohne ich? Mit wem bin ich befreundet? Was mache ich in meiner Freizeit? Weil ja, sowas gibt es. Ne? Auch Influencer haben Freizeit. Ob die nur Daily-Vlogs machen oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Die haben sowas wie Freizeit, aber es fühlt sich eben nicht mehr wie Freizeit an, weil du zu jeder Sekunde unter diesem Content-Druck stehst. Und das möchte ich einfach privat nicht. Weißt du, ich möchte, wenn ich irgendwo essen gehe, dann möchte ich da geiles Essen genießen und mir nicht Gedanken darum machen, mit welcher Beleuchtung ich denn dieses am besten ablichte, um es dann bei Instagram zu veröffentlichen. Das sind die Cringe-Momente des Jahres. Jedes Mal, wenn ich irgendwo auf Messen bin und dann abends mit anderen aus der Branche essen gehe, dann siehst du, wie die da sitzen und sich die ersten 5 Minuten das Steak kalt werden lassen, weil sie es erstmal ablichten müssen von allen möglichen Ecken und Winkeln und Taggen und wie heißt du auf Instagram und also wirklich, deswegen bin ich einfach nicht gemacht für diese Welt. Ja, man verzichtet auf die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Aber bei mir ist es eine sehr bewusste Entscheidung. Weißt du?
Verstehe ich. Sind wir auf demselben Nenner tatsächlich. Ich glaube auch, dass wir leider so alt sind, ich mit meinen 42 Jahren, dass, also von mir zumindest kann ich das sagen, dass wir es auch nicht. Also ich glaube, viel ist auch ein bisschen Posing. Also das öffnet ja Tür und Tor für diesen, guck mal, was ich hab und guck mal, was du nicht hast. Verzeihung. Diese Meta, ja. Leute, die mit ihrer Uhr, mit ihrem Auto, hier, guck mal hier, ich fahr jetzt da und ich mach jetzt hier und so. Wenn ich mich bei sowas erwische, wenn ich beispielsweise über ein teures PC-Setup rede, dann habe ich immer so ein bisschen Scham danach. Also ich schäme mich immer ein bisschen dafür, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich das tun sollte. Und ich bin auch froh, dass ich dieses Gefühl noch habe, weil ich das tun sollte, weil ich dann Gefahr laufe, in diesen Trott der Selbstbestätigung, also diese Selbstbeweihräucherung zu fallen. Dass du dir nicht mehr selbst Träume erfüllen kannst, ohne anderen Leuten diese Bestätigung abzuverlangen, damit du weißt, du hast den richtigen Schritt gemacht.
Richtig, da geht's so, um die Abnahme der Community geht so ein Stück weit. Ich verstehe, was du meinst. So nach dem Motto, ich habe mir etwas Geiles gekauft, ich finde das geil, aber ich kann es nicht geil finden, wenn nicht der Großteil meiner Leute das auch feiern. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen.
Es ist so, ich finde es aber, also dass du das nachvollziehen kannst, ist ja der Grund, warum wir hier einen Podcast zusammen machen, weil es jetzt stimmt so. Aber es ist sehr surreal, dass das nicht weit verbreiteter ist. Also
Weißt du warum? Ich hab das feststellen müssen bei einem Video von Standard Skill. Standard Skill ist, um euch da ein bisschen abzugreifen, ist einer der größten oder der größte Fortnite-YouTuber in Deutschland. Und damit einhergehend ist halt, dass er auch einer der reichsten Menschen ist in diesem Bereich. Und der hat jetzt ein Video released mit mein Dankeschön an euch. Und weißt du, was sein Dankeschön an die Community ist? Ein Streaming-Haus. Er hat sich ein Haus bauen lassen, das der feuchte Traum eines jeden Content-Creators ist. Ein, also wirklich legit ein Streaminghaus, das, also von, in Sachen Technik und Optik. Ich meine, ob das einem gefällt oder nicht, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Also für mich wäre es halt zu kalt und zu modern alles und zu weiß vor allem. Es sieht halt super futuristisch aus, was der sich da hat bauen lassen. Aber nichtsdestotrotz ist das halt eine Multimillionenhütte, die er sich da hat hinstellen lassen. Mit der Begründung, das ist mein Dankeschön an euch. Und das ist so, für mich hört sich das super absurd an. Also ich sitze da und denke mir, wo ist das denn ein Dank an die Community, dass du
und
dir...
Und kann das jetzt jemand gewinnen oder was?
Es kann keiner gewinnen und dann habe ich ein bisschen weiter nachgedacht und habe Kommentare gelesen und habe mich da so ein bisschen versucht reinzufühlen und das ist einfach normal geworden. Die Leute erwarten von der Person, dass sie sich teure Dinge gönnen, um da dran teilzuhaben. Also für die ist das wirklich ihr Haus oder ihr Lamborghini oder ihr Bentley. Die erwarten das von den Leuten, dass die sich so einen krassen Scheiß kaufen, um das dann zusammen abzufeiern. Es hört sich komplett absurd und perfide an, aber das ist das Resultat, zu dem ich gekommen bin, weil die Kommentarkultur bei solchen Präsentierungen ist 0,0 negativ. Da ist niemand, der die für mich wichtige erste Initialfrage stellen würde, nach dem Motto, ja okay, du hast dir jetzt eine Multimillionenhütte hingestellt, aber warum und wo ist das ein Dankeschön für uns? Also man könnte so weit gehen und denken, okay, aufgrund dieser Tatsache, dass er jetzt da ein Streaminghaus hat, kann er für die Zuschauer besseren Inhalt kreieren. Das verstehe ich alles. Das ist eine sehr einfache Art und Weise der Begründung. Aber tiefsinniger ist es, dieses Dankeschön ist halt wirklich, weil er sich was gegönnt hat und sie indirekt teilhaben können an dieser Geschichte. Ich verstehe das selber nicht. Ich würde das selber nicht so sehen. Aber anscheinend wird es so wahrgenommen und es ist absurd, wie normal das ist.
Das klingt wirklich absurd. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich werde mir das direkt nach dem Podcast mal reinziehen, wie so mein Dankeschön aussieht. Ich meine, ich habe dem bestimmt auch mal ein Video angeklickt. Ich will ja teilhaben. Was soll denn das?
Ja, aber du guckst dir das dann an und denkst dir so wie ich so, ja, was habe ich denn jetzt davon? Was habe ich denn jetzt davon, dass du dir hier eine Multimillionenhütte hingestellt hast? Und alle anderen, der 13-jährige Konsument, denkt sich, ja, ultra geil. Also ultra geil. Wie geil ist das denn? Ich persönlich verstehe es nicht, aber das ist halt das Ding. Du.
Sorry.
Wir sind in einer Zeit, wo es normal ist, einfach alles zu veröffentlichen, alles irgendwie zu monetarisieren. Und in einer Zeit, in der es okay ist und normal ist, dass das Dankeschön, das du deiner Community gibst, ein neuer Wagen ist.
Also okay, kann man machen, würde ich nicht tun, aber kann man ja, dann sollen sie reinhalten. Ne? Ich meine, ist ja auch schön. Guck mal, was ich mir von eurem Scheiß holen kann. Danke an euch. Vielleicht ist es so gemein, so keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist es so. Ich habe das gerade mal bei Discord gestellt. Danke für alles heißt das von Standard Skill.
Ach,
Standard nicht wie Standard geschrieben, sondern mit T hinten von dem Dartsport. Standard Skill.
Ja.
Keine Ahnung, ob das mal ein Dart-Kanal war oder so. Ich weiß es nicht, aber spielt ja auch keine Rolle.
Nee, der hat das einfach nur falsch geschrieben, Alter. Und der hat das mal komisch erklärt, aber es ist einfach nur wrong.
Also hat er einen, okay, ist ja in Ordnung, ne? Man muss ja zum Glück nicht der Hellste sein, um im Internet sein Geld verdienen zu können.
Ja, Gott sei Dank, ey.
Gott sei Dank, Bruder, sonst ist auch egal. Ja, ich find's schwierig, Mann. Ich find's super schwierig. Super, super, super schwierig und super absurd, in was für einer Bubble man eigentlich drin ist und wie normal Dinge sind, die für mich halt so überhaupt nicht normal sind.
Roomtours also,
zum Beispiel.
Was ist für dich nicht normal?
Roomtours. Ich finde Roomtours nicht normal. Ich finde Roomtours komplett Pillepalle. Ich finde die komplett Banane.
Zu Recht auch. Aber wir haben uns gerade ausführlich darüber gesprochen und wir haben ein Thema jetzt an. Wir haben, nee, zwei haben wir. Wie viele Themen haben wir jetzt besprochen? Ist schon, also Wir haben es nicht weit geschafft heute. Ich wollte mir nicht noch was ansprechen. Also, du sagst, wir sollen unvorbereitet sein, aber ich will nur folgende Andeutung machen. Nächste Woche kommt unser Podcast ein bisschen früher. Das ist alles, was ich sagen will.
Ja. Nächste Woche Sonntag kommt der Podcast ein bisschen früher. Das ist gut. Ja,
kommt ein bisschen früher.
Die Aufnahme ist auch ein bisschen früher.
Ist auch ein bisschen früher, aber es ist immer noch ertragbar. Und ich denke, die Leute werden das ja dann sehen. Habe ich noch was?
Du wolltest mir viele Fragen stellen, wo du auf die Antwort gespannt warst.
Wo war ich denn auf die Antwort gespannt?
Keine Ahnung, Alter. Da habe ich geschrieben, abschieben.
Super. Das hilft mir jetzt aber super. Und das ist auch eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Statement jetzt allgemein. Erstens.
Okay.
Ich muss erstmal was klarstellen, weil ich vorhin was gesagt habe, was die Leute wieder in falschen Hand kriegen. Nein, nicht alle dummen Leute kriegen ausschließlich Kinder. Aber viele. Seid ehrlich. Guckt nach links und nach rechts und wenn ihr gerade irgendeinem Kino sitzt und den Podcast hört, wahrscheinlich hat er 3 Kinder.
Ja, das ist doch ganz normal. Wenn du als halbwegs intellektuelle Person dir darüber Gedanken machst, ob du Kinder kriegen möchtest, dann ziehst du das in mehrere Verhältnisse. Möchte ich mein Kind in dieser Stadt großziehen? Möchte ich mein Kind in dieser Gesellschaft großziehen? Möchte ich mein Kind mit den derzeitigen finanziellen Möglichkeiten großziehen? Das sind mehrere Fragen, die allermeistens mit Nein beantwortet werden. Wohingegen du als dumme Person erstmal vorsorglich deinen Samen in die Alte reindrückst, bevor du überhaupt drüber nachdenkst, was dabei rauskommen kann. Das ist doch völlig normal.
Hast du gehört, apropos Samen und reinstecken, hast du gehört, dass der einzige Tesla-Fahrer Berlins seine Segel gestrichen hat? Das heißt nicht, dass er auf Windenergie umgestiegen ist, sondern dass er Das einzige Tesla-Taxi Berlins ist nun RIP. Gibt's nicht mehr.
Okay, warum?
Weil, zwei Dinge. Und bei einem kann ich nachvollziehen und bei dem anderen auch. Das erste ist, der Tesla-Fahrer sagt laut Bericht, dass er nicht in der Lage ist, nach Feierabend eine Ladestelle zu finden, weil die alle zugeparkt sind von Verbrennern. Das ist erstens, und es kostet mitunter eine Stunde Zeit seiner Freizeit, die er dann aufopfern muss, um dieses Fahrzeug dann anzustöpseln und zu laden und zu verschwinden. Zweitens, Strom beim Laden kostet jetzt mittlerweile was, so dass der bei einer Ladetour irgendwo, bei einer vollen Ladetour irgendwo bei 30 Euro rauskommt, was nicht sehr viel weniger ist, als einen guten Diesel zu fahren. Und darum hat er gesagt, nee, mach ich nicht mehr, Tesla ist scheiße, kostet alles Geld, tschüss.
Ja, Greta gefällt das gar nicht und mir auch nicht.
Nee, ich habe letztens ein schönes Video zu dem neuen Porsche Taycan gesehen. Um einfach mal in unserer Geldskala zu sprechen. Naja, klar, so ein Taycan. Ich habe so ein JP-Video gesehen und mein Gott, das Ding klingt wie ein X-Fighter, Alter.
Oh, oder? Ich meine, den kriegst du natürlich auch nicht unter sechsstellig, aber
der macht so.
Aber der Turbo,
ich habe das angeguckt und dachte mir, ist das eine geile Karre, Bruder? Da war ich schon ein bisschen hyped. Ja. Da war ich schon wirklich hyped und muss sagen, Hut ab, Porsche, das sah sehr, sehr vielversprechend aus, wenn es nicht 200.000 Euro kosten würde.
Ja, ja.
Mit einer Reichweite von 350 Kilometer.
Also sieht schon wirklich sehr, sehr schmackhaft aus. Ich meine, bei Tesla gibt's auch ein paar Modelle, die mir optisch sehr gut gefallen. Der Geländewagen ist jetzt nicht mein Stil, ne? Aber so per se ist der Porsche für mich, also der Taycan Turbo S, wie er da stand, das ist schon für mich der optisch ansprechendste Elektrowagen neben dem Nissan.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin verwirrt, dass du das sagst. Und obwohl du die Performance-Zeit kennst und obwohl du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, von dem neuen Cybertruck, denn der ist optisch ja mal ein anderes schmackhafte Ding. Der Cybertruck sieht legit aus wie, ich habe das letztens gesagt, sieht legit aus wie die Ausbildungsabschlussprüfung so von so einem Industriemechaniker, der abbrechen musste im dritten Lehrjahr. Der es nicht geschafft hat, weißt du? Du hast jetzt so einen Block Metall und daraus fräst du uns einen LKW, also einen Truck. Stellst die CNC-Fräse ein und dann fräst du den da raus. Und dann macht
der das. Weißt du, wie der aussieht? Wenn du mir zum ersten Mal ein 3D-Modeling-Programm auf dem PC zur Verfügung stellst und sagst, du hast eine halbe Stunde Zeit, bau mir ein Auto. So sieht das aus. Weil da Rundungen kriege ich auch nicht hin, da werden einfach ein paar Ecken gebaut und Räder unten drunter und fertig.
Genau, sieht aus wie eine Bitmap von einem Videospiel-Simulations-LKW-Fahr- oder Panzerfahr-Game, wo aus der Gegner 80ern. aus den 80ern, frühen 90ern, wo der gegnerische Endboss dieses Auto war.
Ich wette mit dir, und das ist etwas, das ich prophezeie, das ist ein Prank.
Nee, das kann kein Prank sein, denn Elon Musk hat vor 16 Minuten getweetet, dass 187.000 Vorbestellungen da sind.
Ja, aber das interessiert Elon Musk doch nicht. Der wird jetzt richtig Aufmerksamkeit nochmal auf den Tesla bringen und dann ist der in einem Monat soweit zu sagen, okay, für die Leute, die den vorbestellt haben, hier ist der richtige und dann puff, babo.
Was?
Ja, Mann. Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Das sieht aus legit. Weißt du, wie das aussieht? Als wenn jemand einen neuen Batman-Film drehen möchte und der ordentlich kifft, bevor er das Batmobil designt. So sieht das aus.
Also ich finde den auch nicht schön.
Kriegen wir da eigentlich noch ein paar mehr Ecken rein, Bruder.
Ich finde ihn von außen auch nicht schön, aber von innen sieht er aus wie ein scheiß Raumschiff, Alter.
Von innen sehen die alle geil aus, aber das nützt mir auch nichts, wenn ich draußen. Ich meine, es geht ja darum, Aufmerksamkeit auf sie zu ziehen, wenn du einen Tesla fährst, ne? Und das tut er, aber halt nicht auf dieser guten Art und Weise.
Ich bin auch nicht sicher, dass der jemals auf den deutschen oder europäischen Markt kommen wird. Weil wenn ich mir vorstelle, dass dieses Fahrzeug in so eine TÜV-Hauptzentrale fährt und der Meister kommt rein mit seinem Stock und seiner Brille so ein bisschen runtergezogen und mit seinem blauen Kittel und dann sagt, na gut, was haben wir heute? Heute kommt ja dieser neue Tesla rein. Und dann sieht er das Fahrzeug so hüfthoch, eckig, keine Schutzaufnahmen, nichts ab. Wenn du einen Passanten mit 20 Stundenkilometer ab anfährst, dann ist der tot. Dann hat er so, dann ist der einfach, dann hast du den irgendwo an so einer Ecke aufgeschlitzt und nix geht. Und der kommt rein und sagt, ja gut, dann machen wir vorher Feierabend, ne? Reicht so. So, dann, wie soll dieses Fahrzeug jemals europäische Standards halten? So, also, unglaublich.
Ich sag, das ist ein Prank. Ich sag's hier und jetzt, dass das vorgezeigte Modell, den Cybertruck wird es geben. Aber der Cybertruck, wie er da vorgestellt worden ist, ist ein Prank. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil es passt einfach nicht zu den bislang releaseden Modellen. Bislang sah jeder Tesla, der rausgekommen ist, zumindest ansatzweise schmackhaft aus. Ne? Also die sahen, also Model S von Tesla ist halt schon ein Schmuckstück. Ne? Model X sieht auch nice aus. Das sind schon schöne, sehr schöne Fahrzeuge. Auch so ein Model 3. Ne? Das ist ja relativ preiswert noch zu haben, der sieht ja aus wie ein schönes Auto. Und der Cybertruck sieht aus wie, als wenn hier der von Zurück in die Zukunft ein bisschen zu viel getrunken hätte.
Ich glaube, tatsächlich ist es von der Reichweite das erste Mal, dass ein Fahrzeug meine Standards diesbezüglich erfüllt. Denn der Trimotor, die Trimotor-Version für $70.000, glaube ich, hat 500 oder 600 Miles Reichweite, also ungefähr 800 Kilometer kommt er mit einer Ladung.
Das ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich.
Ja, durchaus. Aber das Ding sieht halt einfach aus, wie mit das, die Ausbildungsarbeit von Jeremy Pascal, der Industriemechaniker.
Ja, aber nee, der ist kein Industriemechaniker. Das ist so baut halt ein Kleinkind, ein 7-Jähriger oder ein 5-Jähriger malt so ein Auto, weil er noch keine Rundung einbauen kann. Also es gefällt mir optisch halt überhaupt nicht. Ich bin all in for Elektroautos, ne? Ist ja schön. Make the world better, Bruder. Ist mir egal. Weißt du, soll der machen. Ist ja auch schön. Aber das Auto gefällt mir einfach optisch nicht. Also jeden anderen Tesla würde ich mir ohne Probleme zulegen. So ein Model S, da würde ich mich drin sehen, der sieht sehr, sehr schön aus. Die ganz teuren natürlich auch, die sehen sowieso spitze aus. Aber der halt überhaupt nicht. Also überhaupt nicht.
Ich verfolge die Elektroszene auch sehr, sehr intensiv tatsächlich mit ein paar YouTube-Kanälen, wo ich mir regelmäßig was reinziehe. Und wenn der Cybertruck nicht so unglaublich scheiße aussehen würde, würde ich mir ihn, glaube ich, in Erwägung ziehen, aber er sieht halt einfach unglaublich scheiße aus.
Mhm. Hast du dann auch die Videos gesehen, wo der Autopilot einfach abgestürzt ist mitten auf der Autobahn?
Hey, ich habe Alexi Bexi, bin ich großer Fan. Aber der ja, hat auch. Aber das ist ewig her. Wie sagt man jetzt, würden elektrisierende Elektrofahrer würden sagen, ja, das sind halt Kinderkrankheiten. Aber es gibt ein Video von Alexi Bexi, ich glaube, das ist in dem neuen Model 3, Early State, wo er während der Fahrt einfach das Cockpit ausgeht. Also aus. Es ist halt nicht mehr ersichtlich.
So ein iPad da drin und das fährt einfach runter, während der im Autopilot ist. Und was ich an diesem Video, das ist das gleiche, was ich auch gesehen habe, was ich da bewundert habe, wie locker Alexi Bexi geblieben ist.
Ja, jetzt ist halt das iPad ausgegangen und wir würden jetzt in die Leitplanke fahren, wenn ich nicht sofort reagieren würde. Aber ist ja nicht so schlimm, dass man jetzt nicht mehr sieht, wie schnell man fährt. Und naja, was soll's. Passiert. Das ist
der große Nachteil.
Jesus fucking Christ, Alter. Ich hätte halbe Schweißausbruch bekommen, wenn das Ding abstürzt, Mann.
Der fährt einfach wieder hoch. Da denke ich mir, hallo, ich bin hier gerade auf der Autobahn, Kollege. Können wir da vielleicht oder auch vielleicht nicht? Also wie gesagt, ich würde auch ein Elektroauto in Betracht ziehen, aber legit bei mir in der Umgebung hier gibt es nirgends, absolut nirgends irgendetwas, wo ich das aufladen könnte. Dieses komplette Aufladesystem ist mir auch noch ein bisschen zu in den Kinderschuhen, ne? Also in Berlin musst du dazu, keine Ahnung, irgendwo zum Ikea fahren, um das aufladen zu können. Das sind zumindest die Punkte, die mir bekannt waren. Und was die Zukunft bringt. Ich glaube, in 15 Jahren fahren wir alle Elektro.
Ja. Elektro hin, Elektro her. Mit Strom wird dieses Endgerät betrieben, das dazu führt, dass du diesen wundervollen Podcast Alman Arabica hören konntest. Folge uns auf allen sozialen Medienplattformen @AlmanArabica, eigentlich nur auf Twitter. Oder schau auf unserem privaten oder anderen Twitter-Profilen vorbei, @StayLive oder @DekalDent. Und wir beendigen den heutigen Podcast natürlich mit der nutzlosen Information oder nutzlosen, aber Fun Facts oder wie auch immer wir es nennen, von Karl. Aber vorab, nächste Woche wird's was geben. Nächste Woche. Und nun ab den Mats.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ja großer Pop-Fan und deswegen beschäftigen wir uns heute mit Coldplay. Denn der Urgroßvater von Coldplay-Sänger Chris Martin hat die Sommerzeit in Großbritannien eingeführt. Und mit diesem absolut unnützen Wissen entlasse ich euch in eine neue Arbeitswoche. Arbeitet nicht zu hart und seid auf nächste Woche gespannt. Sonntag wird's richtig was geben, Freunde. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut.